Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Up and away, frohe Ostern, das erste Quartal ist quasi abgehakt. An der Wall Street, der S&P 10% im Plus, das beste erste Quartal seit 2019, das 14. beste erste Quartal seit den 1920er Jahren. Und die Kursziele steigen weiter bei RBC jetzt auf 5.350 Punkte bis zum Jahresende. Wir haben die Aktien von Home Depot im Fokus. Hier gibt es eine große Übernahme für 18 Milliarden Dollar. Kauft man das Unternehmen SRS Distribution und im Luxusmöbelbereich RH mit einem deutlichen Plus. Hier rechnet man mit einer starken Nachfrageerholung. Bei dem Wettbewerber Millar-Knoll hingegen ein dickes Minus. Die Aussichten werden hier enttäuschen. Walgreens meldet Ergebnisse, aber die Aussichten sind nicht so, wie es sich die Wall Street vorstellt. Auch bei diesem Wert geht es bergab. Die Wall Street blickt heute also auf den letzten Handelstag des ersten Quartals. Der S&P 500 konnte 10% zulegen, der Nasdaq 9% und für den S&P war es das beste erste Quartal seit 2019 oder das 14. beste Quartal seit den 1920er Jahren. Die Kursziele, die Jahresendziele werden bei RBC Capital, ein großes kanadisches Investmenthaus, heute angehoben. Man sieht den S&P jetzt zum Jahresende bei 5.350. Möglicherweise sogar bei bis zu 5.400 Punkten. Gleichzeitig hebt man das Ertragswachstum für die Unternehmen in dem Index heute an. Tja, es gibt nur einen Haken, sagt das Investmenthaus. Wir sind nicht bearish. Das stellen wir nochmal klar, aber wir sind etwas neutraler positioniert, was das kurzfristige Umfeld betrifft. Warum? Weil das Ausmaß an Optimismus und die Positionierungen sehr ausgeprägt optimistisch sein. Fangen wir mal an mit der Positionierung und wir schauen uns mal die Futures an. Und hier sehen wir, dass für die E-Mini-Futures die Netto-Positionierung jetzt ein Rekordvolumen erreicht hat. Man ist also sehr stark investiert. Punkt 1. Der zweite Faktor, die Stimmung vor allen Dingen bei Privatanlegern, ist mittlerweile ausgeprägt bullish. Auch das sehen wir hier. Hier sehen wir einmal die monatliche Befragung des Verbands der Privatanleger in den Vereinigten Staaten. Und wenn wir mal einen Schritt weitergehen und uns das Ganze im Detail anschauen, dann sehen wir, dass in der vergangenen Woche 50% der Privatanleger, die befragt wurden, im Lager der Bullen sind. In der Vorwoche waren es noch 43%, nur noch 22% im Lager der Bären. In der Vorwoche waren es noch 27%. Und besonders spannend ist, wenn man sich mal die historischen Niveaus anschaut, normalerweise der Durchschnitt im Lager der Bullen 37%, jetzt 50, das Lager der Bären 31, jetzt 22. Man sieht also, dass die Positionierung und der Optimismus hier ausgesprochen positiv sind. Ne? Also, und wen wundert's? Ne? Ich meine, wir haben seit aller Ewigkeit keinen einzigen Rücksetzer gesehen. Wenn es Rücksetzer gab, wurden sie immer wieder gekauft und man muss sagen, auch zu Recht gekauft, denn es ging ja nun letztendlich weiter bergauf. Und was viele hoffen lässt, ist, dass wir eine nun auch bessere Marktbreite sehen. Man muss sich nur den Russell 2000 anschauen, der seit Tagen besser performt als der S&P und der Nasdaq. Auch heute wieder führt der Russell 2000 die Gewinnerliste an der Wall Street an. Es gab in den letzten Tagen Berichte, dass die Pensionskassen ins Quartalsende hineingehend ihre Portfolien neu balancieren, ne? Aktiengewichtung, Anleihegewichtung, Aktien sind sehr gut gelaufen. Deshalb wird normalerweise die Aktiengewichtung dann wieder in Einklang gebracht. Es wird verkauft. Es gab Schätzungen von Goldman, so Pi mal Daumen, $35.000 Nettoverkäufen. Es gibt andere Schätzungen, die gehen auf bis zu 50 Milliarden hoch. Well, aber der Markt sagt alles, ne? Wir hatten 3 Tage einen Durchhänger und dann das dicke Plus gestern ohne wirklich großen Auslöser am Nachmittag. Und ich finde diese Grafik hier ganz spannend. Hier sieht man mal die Mini-Futures und den Zeitpunkt, an dem es dann immer wieder in den letzten Tagen zu Abverkäufen kam. Ausnahme, wie gesagt, war der Mittwoch. Hier sehen wir die Mini-Futures um 3.30 Uhr meiner Zeit, 20.30 Uhr eurer Zeit. Da konnte man wirklich die Uhr danach stellen, a Dump bei den E-Mini-Futures, und der Markt wurde dann im Closing immer wieder nach unten gezogen. Das kann eben auch mit verursacht sein durch Verkäufe der Pensionskassen. Und nochmal, das Ganze hat ja gestern nun nicht funktioniert. Der S&P konnte auf einem neuen Rekord schließen und die Märkte sind durch die Bank wieder deutlich im Aufwind gewesen. Also, Optimismus ist hoch und ausgeprägt, die Positionierungen auch, und das ist eigentlich das eigentliche Gegengewicht zu einem fundamental immer noch guten Umfeld. Die treibenden Faktoren, so auch RBC, sind einmal die Wachstumserwartungen für die amerikanische Wirtschaft. Das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal lag jetzt bei 3,4%. Analysten gingen davon aus, es würde auf 3,2% revidiert werden. Ausschlaggebend sind natürlich die Prognosen für dieses Jahr. Und hier sehen wir einmal, wie stark die Schätzungen für das US-Wirtschaftswachstum seit Jahresauftakt steigen. Die Erwartungen für die Wirtschaft im Jahr 2025 hier in Blau dargestellt stagnieren. Da sehen wir noch keine merkliche Anhebung. Aber für dieses Jahr also hat sich das Wachstumsumfeld erheblich gebessert. Interessanterweise die zweite Komponente, die auch mitgeholfen hat bei der Rallye. Hier sehen wir mal das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Die Befragung der Verbraucher. Wo seht ihr denn in 12 Monaten die Leitzinsen? Und da sieht man, dass auf 12-Monats-Basis die meisten einen sehr starken Rücklauf der Zinsen in den Vereinigten Staaten erwarten. Nun ist natürlich beides das Fragezeichen. Bleibt die Wirtschaft tatsächlich derart stark und wird es dann überhaupt noch Zinssenkungen geben? Notenbanker Waller hat gestern Abend eine Rede gehalten im Wirtschaftsclub in New York. Er sagt, er würde entweder gerne tatsächlich eine abkühlende Wirtschaft sehen oder ein paar Monate abkühlende Inflation, bevor die Leitzinsen gesenkt werden. Ja, also wird es dann wirklich schon Leitzinssenkungen im Juni geben? Und wenn nicht, wird das den Markt überhaupt interessieren, wenn das Ertragswachstum der Unternehmen da ist und die Wirtschaft tatsächlich auf Kurs bleibt? Das sind die zwei Faktoren, die hier mit ausschlaggebend sind. Jetzt kommen wir mal rüber zu den Unternehmensmeldungen. Ich will ganz kurz noch mal betonen, Aktienhandel am Freitag an der Wall Street geschlossen. Wir haben aber trotzdem am Freitag den PCE-Inflationsindikator für den Februar. Wichtig, und wir haben eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell. Keine Rede, sondern eine Podiumsdiskussion, an der er in San Francisco teilnimmt. Ich würde mal vermuten, so anders kann der Wortlaut nicht ausfallen, weil wir ja die Tagung der Fed gerade erst hatten. Aber das muss man so ein bisschen mitbeobachten jetzt am Freitag. So, damit kommen wir jetzt mal zu den Einzelwerten. Home Depot mit einem Megadeal. 18,2 Milliarden Dollar zahlt man für SRS Distribution. Das Unternehmen ist Private Equity gehalten. Man hat über 760 Geschäfte hier in den Vereinigten Staaten, eine Baumarktkette, aber fokussiert rein auf Handwerker und auf die Baubranche, also nicht auf den Endkunden. So hebt sich das Geschäft also von den traditionellen Baumärkten bei Home Depot ab. Aber Home Depot geht damit insbesondere im Vergleich zum Konkurrenten Lowe's nochmal einen gewaltigen Schritt nach vorne. Die Aktie reagiert also kaum negativ. Normalerweise, wenn ein Unternehmen so viel Geld auf den Tisch legt, sehen wir Abverkäufe, aber die Wall Street scheint diesen Deal zu begrüßen. Es geht also hier kaum verändert in den Handelstag. So, ich bleibe mal bei Walgreens. Der Wert ist ja unlängst aus dem Dow Jones geflogen. Die Aktie war im Minus, ist jetzt wieder im Plus, ne? Aber die Aussichten, nun gut, es hängt viel davon ab, ob das Management in der Lage sein wird, die angepeilten Einsparungen umzusetzen. Man versichert immer noch 1 Milliarde Dollar an Einsparungen im laufenden Fiskaljahr. Wenn man sich aber die Zahlen mal anschaut, vor allen Dingen auch die Aussichten für das Fiskaljahr, dann werden die Schätzungen, die Ertragsschätzungen eher die Erwartungen verfehlen. Die Spanne des angepeilten Ertrags wurde quasi geschmälert. Das obere Ende wurde nach unten gesetzt. Das müsste eigentlich bedeuten, dass gemessen am Mittelwert die Ziele verfehlt werden. aber die Aktie ist trotzdem mittlerweile auf der Gewinnerseite. Im Bereich der Luxusmöbel gehen Müller-Noll und RH, Restoration Hardware, getrennte Wege. RH solide auf der Gewinnerseite mit sehr viel positiven Analystenkommentaren. RH hat die Ertrags- und Umsatzziele im letzten Quartal verfehlt, aber man betont, das sei aufgrund von Lieferschwierigkeiten zustande gekommen, verursacht durch das schlechte Wetter. Und das Management stellt in Aussicht, dass sich das Nachfrageumfeld merkenswert erholen wird. Und zwar geht man von einem Nachfragewachstum im gesamten Fiskaljahr 2024 von 12-14% aus. Laut der Bank of America wäre das eine deutliche Beschleunigung. Und dementsprechend sehr viele positive Kommentare. Die Bank of America hebt das Kursziel auf 375 an, JP Morgan auf 345. Guggenheim sieht das Potenzial einer über 40% Rallye bei der Aktie, also sehr viel Lob. Und man darf nicht vergessen, RH hat auch ein gewaltiges Aktienrückkaufprogramm. Es werden also sehr viele der ausstehenden Aktien schon seit geraumer Zeit zurückgekauft. Auf der Schattenseite dafür Müller-Noll. Auch Luxusmöbel. Hier wurden Umsatz- und Ertragsziele verfehlt und abgesehen davon revidiert man die Prognosen für das Gesamtjahr auch mit nach unten. Da werden also die Ziele nicht erreicht. Ich muss übrigens revidieren, der Ertrag pro Aktie im letzten Quartal lag minimal über den Zielen. Der Umsatz lag erheblich unter den Erwartungen und die Umsatz- und Ertragsaussichten für das Gesamtjahr werden verfehlen, also keine freudige Entwicklung. So, und ich bleibe jetzt mal bei den Analystenkommentaren. Die geben ja ohnehin an der Wall Street seit Tagen schon den Ton an. Wir haben Tesla leicht im Minus und ich muss sagen, die Aktie hat ja einen gewissen Rücklauf gehabt, immer noch neben Apple. Das Schlusslicht im ersten Quartal für den S&P. RBC Capital senkt das Kursziel auf 298. Und man rechnet im ersten Quartal mit 446.000 Auslieferungen. Laut FactSet liegen die Schätzungen bei 457.000. Und da liegt aber nicht der Hund begraben. Das ist jetzt so viel kommuniziert worden, müsste eigentlich kaum noch überraschen. Aber wie geht's weiter? Und da hängen die Wolken ziemlich dicht. Bernstein rechnet mit einer massiven Ertragsverfehlung im Fiskaljahr 2025. Und es mehren sich die Stimmen, dass Tesla eben auch für das Gesamtjahr eher Schwierigkeiten haben wird. Selbst Wedbush, Dauerbulle Dan Ives hat immer noch ein sehr bullisches Kursziel von über $300. Die Aktie ist gerade mal bei 177 um den Dreh. Aber auch hier heißt es, die Auslieferungszahlen, insbesondere in China, werden stark enttäuschen im ersten Quartal. Er rechnet mit einem Minus von 3-4%. Das einzig Positive hier ist, dass die meisten chinesischen E-Auto-Konzerne alle ohnehin schon schwache Zahlen gemeldet haben. Das wäre keine große Überraschung mehr. Aber nochmal zur Erinnerung, gestern JP Morgan zu Apple. Die iPhone-Auslieferungen im Januar und Februar 37% unter Vorjahresniveau. Das ist die Schätzungen basierend auf den Daten, die vorliegen. Jetzt müssen wir natürlich die eigenen Daten abwarten. Aber das ist kein gutes Omen für eine Apple oder eben auch für eine Tesla. Bei Estee Lauder steigen die Kursziele. Die Bank of America sieht den Wert bei $170. Warum? Man hat viele Möglichkeiten, die Profitabilität zu steigern. Da wurden viele Maßnahmen eingeleitet, die Effizienz auszuweiten und letztendlich gesehen auch über die verschiedenen Verkaufskanäle und Regionen hinweg ein mehr Wachstum zu kreieren. Estee Lauder also heute positiv und die Bank of America, Entschuldigung, die Citigroup zu Boeing. Auch hier steigen die Erwartungen. Man bleibt bei Kaufen. Das Kursziel wird minimal reduziert auf $252. Aber man betont, und das ist eigentlich nichts Neues, ja, Boeing hat immense Schwierigkeiten. Execution Issues, ne? Produktionsqualität, ne? Und wer wird der neue Vorstand sein? Aber wenn Boeing einmal anfängt, diese Probleme zu beseitigen, ändert es ja nichts daran, so der Analyst, dass es neben Airbus nur einen großen Lieferanten für kommerzielle Flugzeuge gibt. Das ist Boeing und im Großen und Ganzen ist die Auftragslage immer noch ausgesprochen stark und die Nachfrage ist hoch. Deshalb bleibt der Analyst bei der Kaufempfehlung. obwohl das Umfeld für Boeing schwierig bleibt. So, jetzt mache ich mal Schluss für heute. Ich wünsche euch alle wunderbare Feiertage, gute Ostertage, Happy Passover am Montag und wir sehen uns wieder am Dienstag. Die Wall Street ist am Montag geöffnet, aber ich werde mir mal erlauben, am Montag blau zu machen. Ich mache frei. Meine Kleine hat die Ferien und da möchte der Papa auch ein bisschen Zeit zu Hause verbringen. Wir sehen uns also wieder in alter Frische am Dienstag. Noch einen guten Handelstag. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Quack.